Ja, etwas ungewohnt, als ich hier rein. Zitronen sehr familiärer Kreis. Wenn die Stimme nicht so ganz hält, dann liegt das daran, dass die was angeschlagen ist aufgrund einer Erkältung. Ich versuch's aber. Philipper 3, 1 bis 14. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und zum Christus Jesus rühmen, nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl ich auch Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetzes untadelig geworden. Aber was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich halte auch alles für Verlust und ohne übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Um ihn in der Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage mir aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Ja, die Dreier aus Oberessigheim, den wir den ganzen Lieberbrief entsprechend durchgenommen haben. Das Highlight in Anführungszeichen habe ich euch mitgebracht. Ah, nicht ganz, wäre Philipper 4 gewesen. Aber ich habe zwei Predigten bearbeitet und die, die ich als besser erachte, die habe ich mitgebracht. Ich lese nochmal die ersten Verse, auf die wir uns gleich konzentrieren. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Noch. Danke, Herr, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass dein guter Geist hier weht und danke, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können. Benutze mich nun, dass ich so wie du rede, mit deinem Evangelium rüberkommt. Das, was Paulus schreibt, lebendig wird in unseren Herzen und Auswirkung hat auf das, wie wir denken, fühlen und handeln. Danke, dass du dazu mich gebrauchst und schenke, dass es auch Frucht bringt bei mir und allen anderen, die zuhören. Amen. Ja, Freude ist Christus sehr wichtig. Weil ich meine, ob das der Richtige denn sagt, meist gucke ich ja eher etwas ernst. Okay. Aber er wiederholt das nochmal. Philipper 4, Vers 4 fast wörtlich mit der Freude. Und doch im Philipperbrief selbst kommt es öfter vor. Warum eigentlich? Ist doch klar, dass Christen sich jeden Tag über die Erlösung freuen, oder nicht? War da auch gerade Ostern? Ist da auch ein Grund, sich jeden Tag drüber zu freuen? Wir sind auferstanden gegen einen Auferstehungsleib, der all diese Leiden, die wir im Moment haben, mal größer, mal kleiner, mir jetzt kleiner mit der Erkältung loswerden. Wir suchen die Freude so oft so anders und werden dann immer wieder bitter enttäuscht. Beruflichen Erfolg lässt es sich nicht finden, in der harmonischen Familie auch nicht, der besondere Urlaub in Neuseeland nicht, weiß nicht, ob das am Meer wahrscheinlich auch nicht, Carsten, und auch nicht beim Skiurlaub, in der Karibik, beim Bungee-Jumping, wenn man etwas jünger ist, na, so ganz jung, seid ihr nicht mehr. Aber, oder auch bei den Dingen, die uns Spaß machen. Wir finden einfach keine ewige Freude. Wir werden enttäuscht. Freude, die dauerhaft ins ewige Leben hineingeht und das Leben heute schon bestimmt, gibt es nur in der Beziehung zu Christus. Paulus selbst sagt es nicht so als Theoretiker, hat es auch erfahren in schwierigen Situationen. Also gerade dort, wo er den Brief hinschreibt, in Philippi, im Kerker, eingesperrt, viele Schmerzen aufgrund der Rutenschläge, dürfen uns das nicht so romantisch vorstellen dort, diese Geschichte in Philippi. Bekehrung des Kerkermeisters, hat große Schmerzen gehabt aufgrund der vielen Schläge, hatte einen quälenden Druck auf den Beinen vom Block, die ihn zusammendrückt haben. Paulus konnte Loblieder singen mit dem Mythos zusammen. Hinter diesem Aufruf zur Freude steckt also Authentizität und echte Überzeugungskraft von Paulus. Immer wieder dasselbe zu schreiben, zieht sich auf die folgenden Verse des dritten Kapitels. Paulus will ganz sicher gehen, die Philipper nicht durch Irrlehren weggerissen werden. Das ist auch für uns wichtig, zu sagen, ach, schon wieder das Gleiche, schon wieder der Wolf, schon wieder was Ähnliches erzählen. Ja, aber wir müssen das oft immer wieder auch hören. Die gute Botschaft muss tief in unser Herz hineindringen und dazu braucht es auch Wiederholung. Nicht unbedingt durch mich, sondern durch gute Prediger. Es ist wichtig, die Kernbotschaften des Glaubens immer wieder gegenseitig uns zu sagen. Deswegen feiern wir auch jedes Jahr Ostern und jedes Jahr Pfingsten und jedes Jahr Weihnachten, um uns das zuzurufen. Damit wir im Alltag sie nicht vergessen, und die Freude dann plötzlich weg ist. Das Gesetz kann auch die Freude wegnehmen und damit hat Paulus viel gekämpft mit dem falschen Verständnis des Gesetzes. Das Bild der Hunde, die waren damals schmutzig und dreckig und fraßen Aas und die Heiden wurden wenig schmeichelhaft so bezeichnet. Sind die Widersacher von Paulus gesetzliche Judenchristen oder Juden, die für das moralische Gesetz eintreten? Für die ist das Beschneidung ein äußerliches Zeichen der Rettung. Aber Paulus hält denen entgegen, die das Äußerliche so stark überbetonen, dass die Christen die wahre Beschneidung sind, also Jesus Christus in uns, ja, kein äußerliches Zeichen, sondern tief im Herzen, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, Christus in uns. Zerschneidung bedeutet dagegen abschneiden, während Beschneidung rundherum schneiden bedeutet und das geistliche Symbol für die Reinigung von der Sünde von Christus ist. Rundherum schneiden macht es wieder ganz und richtig. So bezeichnet Paulus das Behalten der geistgesetzlichen Judenchristen als körperliche Verstümmelung, ähnlich bei den Baalspriestern, die das ins Ritual integrierten. Sich in Christus Jesus rühmen, steht im starken Gegensatz zu dem Fleisch und damit auf das Gesetz entsprechend zu vertrauen. Mit triumphierender Freude prahlen ist die bautische Besetzung von Rühmen. Der wahre Christ gibt alle Ehre für das, was er ist, in Christus weiter. Mit Fleisch hängt alles zusammen, was den natürlichen Menschen, den sündigen Menschen kennzeichnet. An dieser Stelle denkt Paulus besonders an den physischen Akt der Beschneidung, den die Juden vertrauten. Außerdem das Einhalten der äußeren Zeremonien und Pflichten des mosaischen Gesetzes, obwohl diese ja nicht retten konnten. Paulus beschreibt hier die gesetzlichen Judenchristen als böse Arbeiter, wo sie ja selbst von sich sagten, sie müssen bei der Gerechtigkeit sein. Paulus nennt sie aber böse, da jeder Versuch, Gott durch eigene Rettung, eine Bemühung zu gefallen und dann von dem, was Christus für uns erbracht hat, diese Erlösung allein durch die Gnade, die übelste Art von Bosheit ist. Ja, das führt auch wieder zur Enttäuschung, weil die Gesetzeswerke einfach nicht retten. Niemand kann sich seine Rettung verdienen. Paulus lehrt hier in der Übereinstimmung mit der Bergpredigt, in der Jesus zeigt, es unmöglich ist, den hohen Anforderungen Gottes zu genügen aus eigener Kraft. Deswegen brauchen wir Jesus Christus, der in uns die Anforderungen Gottes erfüllt. Hat uns am Kreuz mit Gott versöhnt, vorher haben wir gerade gefeiert, und den Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen eingepflanzt, also sich selbst, Christus in uns. Das nimmt diesen christlichen Leistungsdruck weg, den diese Gesetzeslehrer immer wieder hatten. Und ist wiederum ein Grund daher zur Freude. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6, da ihr die bestimmt nicht auswendig vor Augen habt. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meinte, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Schnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräer, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig geworden. Paulus spricht von sich selbst und zählt 7 Gründe auf, warum er doch so untadelig vor dem Gesetz war, wie kaum einer seiner Ankläger. Am achten Tag beschnitten nach der Vorgabe aus 1. Mose 17. Wahrscheinlich hielt er seinen Namen nach Saul, dem ersten König Israels, ein Benjamiter, ein Pharisäer. Er befolgte in seinem Leben peinlich genau die Vorschriften des Gesetzes. Sowohl der 5 Bücher Mose, Klammer auf, das war ja noch gut, als auch der pharisäischen Überlieferung, die sich daraus entwickelt hatten, Klammer zu, das war nicht mehr gut. Daher verfolgte er auch bis zu seiner Bekehrung so intensiv die Gemeinde. Und untadelig meint Paulus nicht, dass er ohne Sünde gewesen wäre, sondern stets einen Lebenswandel hatte und sich darum bemüht hat, wie im Alten Testament vorgeschrieben war. Nach außen hin hält Paulus diesen Maßstab ein, und niemand konnte ihm einen Verstoß vorwerfen. Aber sein Herz war offenbar sündig und selbstgerecht. Das war sein großes Problem. Dass Christus auch direkt der Demütigen in Damaskus ansprach. Er war gar kein Gläubiger im Sinne des Alten Testaments wie der demütige Mose, sondern ein stolzer und verlorener Gesetzeslehrer. Dieser Gesetzesgehorsam an sich war zwar ehrenwert, doch das daraus resultierende Vertrauen auf die eigenen Werke war von Gott die schlimmste aller Sünden. Deswegen wiederholt er das Wort Vertrauen dreimal in Versen 3 und 4. Ist ja auch heute so, was im Gesetz, im ursprünglichen Gesetz steht, ist alles von Gott, ist natürlich alles gut. Ja? Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist alles nach wie vor sehr gut und sehr richtig, was dort steht. Darauf zu vertrauen, dass wenn ich das halte, dass ich dadurch gerettet werde, das ist eben der große Irrtum, um den es hier entsprechend geht. Wir neigen heute oftmals zu dem anderen Extrem. Wir legen das Gesetz beiseite und denken, es hat auch keine Rolle mehr. Es spielt gar keine Rolle mehr. Das Gesetz zeigt uns, wie wir in Christus wandeln sollen, wie wir handeln sollen. Aber es rettet uns eben nicht. Und das ist der große Unterschied zu dem, was die Judenchristen und die Juden entsprechend denken. Also beide liegen eigentlich falsch. Die modernen Theologen, die das Alte Testamentsgesetz völlig weglassen, die erkennen nicht, dass dort geschrieben ist, wie wir mit Gott leben dürfen und was Gutes im Verhältnis untereinander. Und die Judenchristen und die Juden, die glauben, man könnte dadurch gerettet werden. Aber das ist unmöglich. Rettet allein die Gnade. Anders geht es nicht. Gucken wir die Schlussfolgerung an. Jetzt wird's interessant. Vers 7 bis 9. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich im Christi Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte es alles für Verlust unter unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen. Und dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die seine jüdischen religiösen Errungenschaften, von denen er gemeint hatte, sie würden sein geistliches Konto weit ins Fluss bringen, waren in Wirklichkeit wertlos und verdammten ihn sogar, wie im Gleichnis in Lukas 18 vom schuldbewussten Zöllner und vom selbstgerechten Pharisäer. Bei dem der zur Buße bereite Zöllner gerechtfertigt nach Hause geht, während der selbstgerechte Pharisäer seine Schuld behält, weil er noch gar nicht erkannt hat, wie sehr auch er Vergebung nötig hat. Ja. Gleichens geht es auch nicht darum, dass der Pharisäer als schlechter handelt als der Zöllner. Das ist umgekehrt so. Es geht ja auch um diese Erkenntnis der Schuld, die der Pharisäer nicht gehabt hat. Was ihm gewinnen war, war das vorschriftsmäßige Halten des Gesetzes, sieht er nur als Schaden an. Diese Entscheidung von Paulus ist umso bemerkenswerter, weil es ja zumindest eigentlich teilweise eine Tugend ist, die der Apostel abschwört. Also das Gesetz zu haben. Was er hier mehr von einem Menschen verlangt, als einem Laster abzuschwören. Ja, das ist sicherlich klarer, wenn man sich vom Alkohol lossagt, als wenn man sich vom Gesetz lossagt, von dem falschen Verständnis. Aber Paulus hat eingesehen, dass die Versuchung des Hochmuts, erinnert euch an den Pharisäer im Gleichnis, bei Lukas 18, die Versuchung des Hochmuts und des Vertrauens auf die eigene Kraft größer werden, je vornehmer die Abstammung eines Menschen ist und je tugendhafter er lebt. Deshalb verzichtet der Apostel selbst und Christi Willen auf die Quellen des Selbstvertrauens und des persönlichen Vorteils. Bleiben wir bei dem Standort. Christus zu erkennen, bedeutet mehr als nur theoretisches Wissen über ihn. Ich glaube, das heißt, davon haben wir viel davon. Aber es geht hier etwas tiefer. Paulus verwendet hier ein Verb, das so viel bedeutet, wie aus Erfahrung kennen oder persönlich kennen. Eine richtig gute Beziehung haben oder auch Gemeinschaft mit ihm haben. Da kommt ja unsere Bezeichnung. Christliche Gemeinschaft, landeskirchliche Gemeinschaft, evangelische Gemeinschaft. Entspricht auch dem hebräischen Wort, das bezeichnet, wie Gott sein Volk kennt. Sein Ausdruck der tiefen Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, die Seiten des Volkes durch Liebe und Gehorsam ausdrückt. Und da landen wir natürlich wieder bei dem Gesetz und bei den Geboten im Ausdruck der Beziehung. Aber der Grund der Beziehung ist eben nicht das Gesetz und das Gebot. Dreck ist im Griechischen ein sehr drastisches Wort und könnte auch mit Abfall oder Kot übersetzt werden. Also Paulus weist voller Abscheu alles zurück, was der alte betreffende Erkenntnis, dass Christus im Wege steht. Gott hat Paulus die Gerechtigkeit Christi zugeschrieben, sodass Gott diese Gerechtigkeit als Paulus eigene Gerechtigkeit ansah. Ich lese nochmal die Verse 10 und 11. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Wir sehen von den Versen 9 bis 11 folgende Entwicklung: die Rechtfertigung, Vers 10 zur Heiligung und Vers 11 zur Verherrlichung. Die Abfolge Vorrecht, Tod in Erhöhung durch die Auferstehung mit einem neuen unsterblichen Körper deutet auf einen Zusammenhang dieser Passage mit dem Christushymnus, Kapitel 2, 6 bis 11 hin. Den hatten wir relativ oft bei Issigheim. Da ich aber hier noch einmal predige, lese ich ihn uns nochmal vor. Wir sollten ihn auswendig lernen. Das hat aber bei keinem so richtig geklappt. Also, fängt an mit: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, dem bei den Menschen gleich geworden ist, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Niedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist und in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Könnt ihr probieren, ob ihr es besser schafft, als in Übersicherheim, und das auswendig lernt. Das lohnt sich wirklich, diese Einzigartigkeit von Christus sich vor Augen zu malen und ihn sozusagen mit seiner Opfer- und Dienstbereitschaft sich zum Vorbild zu nehmen. Und das Tolle dabei ist, was auf ihn zutrifft, diese Erhöhung, dieses ewige Leben, dieser großartige, unverwesliche Leib, den bekommen wir auch. Also diese Belohnung, die ist, wenn wir auch nicht die Welt beherrschen mit ihm, ist doch sehr ähnlich. Paulus hat erkannt, dass das Heil nicht auf menschlichen Gehorsamsleistungen im Gesetz beruht, also nicht auf äußerer Moral, religiösen Ritualen und Zeremonien und guten Werken, sondern einzig und allein auf der Gerechtigkeit aus Gott, die demjenigen, dem Christus vereint ist, geschenkt wird. Christus ist der Inhalt des Glaubens, das zuversichtliche, fortwährende Bekennen völliger Abhängigkeit von Christus und das Vertrauen auf ihn. Dadurch sind alle notwendigen Bedingungen erfüllt, um ins Reich Gottes zu gelangen. Jetzt, wo er allein auf Christus vertraut, hat Paulus alles Vertrauen auf die eigenen Verdienste aufgegeben. Der Glaube ist das Werkzeug, nicht der Grund der Rettung. Paulus erklärt denn auch, dass wir durch den Glauben gerettet sind und niemals wegen unseres Glaubens. Also ich kann nicht sagen, so toll, dass ich jetzt glaube. Das wäre dann schon ein Missverständnis. Ja? Wir sind durch den Glauben gerettet. Der Grund der Rettung ist allein der Verdienst Christi. Der Glaube ist das Werkzeug, kein Wert an sich, sondern er verbindet uns mit Christus und seinem Dienst. Wir sind stolz auf die Eigenrettung, gibt es also keinen Anlass. Daher auch nicht für stolz auf das eigene Verhalten und schon gar nicht dafür auf andere herabzusehen, die Schwierigkeiten haben, im ein oder anderen Bereich in der Christusnachfolge dann auch scheitern. Da ist Barmherzigkeit im Umgang mit ihnen gefragt. Und das ist das, was Christus als bleibende Frucht entsprechend dann auch bezeichnet. Nicht das Herabsehen auf die anderen. Aufgrund des Glaubens kann auch, wie Luther es tut, mit dem Glauben zugerechnet versetzt werden. Der Glaube empfängt die von Gott geschenkte Gerechtigkeit und auf der Grundlage dieser Gerechtigkeit wird das Rechtfertigungsurteil über den Gläubigen gesprochen. In dieser Weise ereignet sich Glaube und Rechtfertigung zur gleichen Zeit, wobei logisch betrachtet der Glaube früher ist. Um Jesus Christus tiefergehend zu erkennen, geht hier auch schon im ersten Kapitel 1, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das ist Paulus größte Sehnsucht. Der Apostel spricht hier nicht nur von einer stärkeren Bewusstheit, sondern von einer tieferen persönlichen Einheit mit Christus. Die Wendung, die sich daran anschließend erklären, wie der Kenntnis Christi gegenwärtig erfahrbar ist. Für Paulus ist die Identifikation mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus die Grundlage des christlichen Lebens. Christi Auferstehung demonstriert äußerst anschaulich das Ausmaß seiner Macht, sowohl über die natürliche als auch die geistliche Welt. An anderer Stelle lehrt der Apostel, 2. Korinther 4, Vers 7, folgend, diesmal nach der neuen Genfer Übersetzung, die ich jetzt ab und zu mal verwende. Ich finde, dass sie sehr, sehr gut ausdrückt, was im Originaltext steht und eine etwas verständlichere, eingängigere Sprache hat als die von mir so geschätzte Elberfelder Übersetzung. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Und diese wörtlichen Übersetzungen dort sind dort auch nochmal angeführt in den entsprechenden Fußnoten, sodass man das sehr schön mit seiner Elberfelder Bibel auch vergleichen kann und herausfinden kann, wie man diese Übersetzung weiterentwickelt hat. Leider gibt es immer noch keine vollständige neue Genfer Übersetzung. Ich hoffe, dass die bald rauskommt. Also, dass die Kraft der Auferstehung Christi im Leben des Gläubigen durch die Teilhabe an den Leiden Christi offenbar wird. Jetzt das Zitat, 2. Korinther 4, Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Doch werden wir nicht erdrückt. Auch müssen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Ich finde es so tröstlich, dass hier von zerbrechlichen Gefäßen gesprochen wird. Gefäßen, die nicht perfekt sind, die einfach einen perfekten Inhalt haben. Christus Jesus durch den Heiligen Geist in uns. Der Inhalt ist perfekt. Das Gefäß aber ist zerbrechlich. Wird auch angegriffen. Von außen. Und trotzdem ist dieser Inhalt dieses Gefäßes unzerstörbar. Diese Identifikation mit dem Leiden Christi geschieht nicht nur im Märtyrium des Gebens des Lebens für Jesus, was viele in der verfolgten Kirche da tagtäglich erfahren. Und wie Paulus selbst in 2. Philipper 17 schreibt, hier in diesem Brief, wo Paulus über sich als Trankopfer spricht, sondern zieht sich durch das ganze Leben. Christen müssen daher nicht zwei durch das Alter, durch Krankheit, aber vielen halt eben entsprechend auch durch Verfolgung. Christus und Paulus ging es ja nicht anders. Christus kann leidende Christen trösten, weil er bereits dasselbe Leid und auch unendlich viel mehr getragen hat. Daran haben wir uns ja an Ostern erinnert. Paulus ist sich bewusst, dass die Standhaftigkeit des Gläubigen einzig und allein vom Wollen und Wirken des allmächtigen Gottes abhängt. Philipper 1, Vers 6, seine Lieblingsverse. Der in euch ein gutes Werk angefangen hat, wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Neue Genfer. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen, bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wunderbar übersetzt. Steht da auch in der Elberfelder? Aber es wird, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Ja klar, das ist dieser Tag. Aber es ist doch toll übersetzt. Wird es weiterführen, bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Die Teilhabe an den Leiden Christi bereitet die Christen auf die Teilhabe an seiner Herrlichkeit und Auferstehung an den Toten vor. Danach sehnte sich auch Paulus, um die Erfüllung seiner Rettung im Auferstehungsleib zu erlangen. Auferstehung bedeutet wörtlich aus den Leichen heraus. Ja, also ein drastisches Bild, das uns zeigt, was für ein großartiges Geschenk wir haben. Und zeigt die radikale Wende zum Besseren an. Ja, dieser Leib ist einfach großartig. Es ist der gleiche Leib, den Jesus auch hat. Wir können den jetzt natürlich nicht sehen, aber wenn wir die Geschichten von Jesus lesen, nachdem er auferstanden ist, genau diesen Leib, diesen großartigen Eigenschaften, das haben wir auch. Später. Nicht direkt. Nach und durch die Auferstehung. So, und jetzt kommen nochmal Lieblingsverse von mir. Der ganze Philipperbrief hat viele tolle Verse. 12 bis 14. Der Läufer. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Toll. Für dich. Das zeigt nämlich, wie das Leben so ist. Ja? Und wo das Leben hinführt. Das ist das Allerschönste. Um das geistliche Wachstum der Christen zu beschreiben, vergleicht Paulus den Gläubigen mit einem Läufer. Der Gläubige hat das Ziel der Christusähnlichkeit noch nicht erlangt. Doch muss er wie der Läufer bei einem Wettlauf weitermachen, um das Ziel zu erreichen. Der Wettlauf zur Christusähnlichkeit beginnt mit dem aufrichtigen Bewusstsein der eigenen Unzulänglichkeit. Nachjagen beschreibt im Griechischen: Ein Läufer vermittelt den Gedanken aggressiver, energiegeladener Aktivität. Nicht gegen einen anderen Menschen, sondern in der Christus. Paulus strebte mit aller Kraft nach Heiligung und spannte alle geistlichen Muskeln an, um diesen Preis zu gewinnen. Ergreifen bedeutet Besitz ergreifen. Christus wählte Paulus genauso wie dich und mich aus, um ihn in sein herrliches Abbild umzugestalten. Der endgültige Siegespreis des Heils ist noch nicht errungen. Paulus und wir haben ihn noch nicht erlangt. Ein Punkt, den Paulus entgegen allen Vorstellungen vollkommen immer wieder hervorhebt. Deswegen auch gewisse Skepsis, wenn ihr von Christen hört, die völlig sündlos leben, die ständig geheilt werden und nur positive Gebetserhörungen haben. Das ist nicht das Bild, was die Bibel hier malt und uns zeigt. Also es gibt positive Gebetserhörungen, es gibt natürlich vieles, was wir Positives tun können. Aber es ist nicht diese Vollkommenheit, die dazu gehört. Doch der Prozess der Rettung, der am Tag Christi bei der Auferweckung der Toten vollendet sein wird, hat bereits begonnen. Paulus reduzierte den gesamten Heilungsprozess auf das schlichte und einfache Ziel, das eine zu tun. Jeweils Philipperbriefes nach Christus Ähnlichkeit zu streben. Macht es so wie dieser Christus, sagt er im Christuslied. Werdet ihm ähnlich. Ja? Habt die gleichen Eigenschaften. Friedemann sagte dann, naja, ich bin ja nicht Gottes Sohn. Der Predigt, den er darüber hatte. Ja, das ist richtig. Es wird also nie so perfekt sein wie bei Christus selbst, aber ich kann mich an dem, wie er gehandelt hat, wie er geredet hat, orientieren und mich davon leiten lassen, wie Christus damit ähnlicher wird. Ohne dass ich damit natürlich direkt auf Gottes Sohn. Ja, dann noch ein paar praktische Hinweise. Sich durch das Vergangene ablenken schwächt in der Gegenwart. Daher muss sich der Gläubige dagegen wehren, sich auf frühere gute Werke oder Leistungen zu verlassen und sich mit der mit längst vergebenen Sünden zu beschäftigen. Und für die Älteren, also gerade ihr Älteren, lebt in der Gegenwart, handelt mit euren Kräften im Hier und Jetzt, redet mit der jüngeren Generation, betet für sie, hängt nicht an der Vergangenheit. Lasst eure Gedanken nicht in der Vergangenheit verweilen, sondern konzentriert eure Gedanken auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Paulus sagt euch, euer Lauf ist noch nicht zu Ende. Und die Jüngeren und Mittelalten, ich zähle mich noch zu den Mittelalten, bleibt nicht bei euren Fehlern und Sünden der Vergangenheit hängen. Jesus hat diese Fehler längst vergeben und hat uns frei gemacht vor aller Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Also Paulus mal ganz praktisch. Mitten hinein in unser Leben. Das Ziel ist Christusähnlichkeit hier und jetzt. Der Kampfpreis ist Kampfpreis. Ist die Christusähnlichkeit im Himmel. Am Ziel seiner Anstrengung erwartet den Apostel eine herrliche Trophäe, das Heil in seiner ganzen Fülle. Und nebenbei bemerkt, nicht nur den Apostel, sondern alle Christen. Paulus strebt nach der himmlischen Berufung, weil er von Christus Jesus ergriffen ist. Der Apostel strebt vorwärts nach dem Ziel des Lebens in Herrlichkeit. In dem Augenblick, wenn Gott einen Gläubigen in den Himmel und in seine Gegenwart ruft, wird der Christ die Auszeichnung erlangen, die während seines irdischen Lebens ein unerreichbares Ziel war. Christsein lohnt sich also schon hier auf der Erde und erst recht im Himmel. Ich fasse zusammen. Wir sind vollständig gerechtfertigt vor Gott durch Jesus Christus. Nichts können wir dazu tun. Alles haben wir aus Gnade empfangen. Dafür dürfen wir jeden Tag von Herzen froh und dankbar sein und uns von Herzen darüber freuen. Wir dürfen uns von ganzem Herzen freuen und jeden Tag dankbar sein. Klingt jetzt doppelt, ist mir bewusst so, weil das so leicht in Vergessenheit kommt. Die Freude und die Dankbarkeit. Bei mir jedenfalls. Lasst uns daher bei allem, was wir denken und tun, danach trachten, dass Christus geehrt wird. Unser Leben soll auf Christus hinweisen und das nicht aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln, sondern mit all dem, was Christus uns anvertraut hat. Und das reicht völlig aus, um das herrliche Ziel zu kommen. Ewiges Leben mit dem herrlichen, unvergänglichen Körper des auferstandenen Christus. Und das macht Freude hier schon auf der Erde und in Gottes ewigen Reich macht es noch viel mehr Freude. Deswegen lasst uns Christus Jesus voller Freude aus seiner Kraft heraus nachjagen. Amen.